Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Hallo! Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Hey, ich spüre, da ist Erwartung im Raum. Wegen Jesus sind wir da, oder? Vor ihm erwarten wir alles. Und das Gute ist, trifft sich, dass wir ganz zufällig in der Hashtag Jesus-Serie sind. Cool, oder? Da geht es um Jesus. Und zwar schauen wir uns die letzten 24 Stunden an, vor Jesu Leben. In den letzten zwei Wochen, wenn du da warst, weißt du das, ging es darum, wie Jesus das letzte Mal das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Dann ist er in den Garten Gethsemane gegangen, auf die Knie und hat gebetet. Seine Jünger sollten auch beten, die haben zwar geschlafen, aber so war das nun mal. Und heute schauen wir an, wie Jesus vor Pontius Pilatus geführt wird. Und dieser römische Statthalter muss jetzt entscheiden, wie es mit Jesus weitergeht. Und wie das so war damals, sehen wir jetzt auf einem Clip von Pontius Pilatus direkt. Clip ab.
Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast. Sie beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt, bis ins letzte Detail. Aber am besten Willen, ich fand keine Schuld an ihm. Nichts. Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hängen sehen. Bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte, Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung. Von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen den Juden zum Passafest freigeben. Ich schlug ihn dann Jesus vor. Aber die Pharisäer überzeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle, Barabbas! Gib uns Barabbas! Und ich sagte, aber was wollt ihr dann mit diesem Jesus, das ich tue? Ans Kreuz mit ihm! Kreuzigt ihn! Schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Das muss ja wohl ausreichen, fragte ich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wutentbrannt schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzigt ihn! Ich schaute meine Frau an. Die Menge. Ging ich zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein und sagte zu meinen Soldaten, ans Kreuz mit ihm.
Ans Kreuz mit ihm. So hat er entschieden. Pilatus befragt diesen Jesus. Er stellt ihm viele Fragen, er will herausfinden, ob das stimmt, was die Pharisäer, die Juden, was sie über ihn sagen. Und dann heißt es in der Bibel, in Lukas 23, ich habe ihn gründlich befragt und habe keine Schuld an ihm gefunden. Dieser Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Also zu dem Zeitpunkt hat er gecheckt, Jesus ist unschuldig. Nein, der darf nicht ans Kreuz, das wäre falsch, das wäre die falsche Entscheidung. Da ist er noch auf dem richtigen Weg. Dann kommt noch seine Frau, oder? Hat geträumt, dass Jesus unschuldig ist und sagt ihm das. Das passiert, wenn man nicht auf seine Ehefrau hört, oder? Er hört leider nicht auf sie. Und dann sagt er, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung liegt bei euch. Es ist so krass. Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Und das sah so aus. Er sagt, nein, ich wasche es weg. Die Verantwortung liegt nicht bei mir. So krass. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Und das, obwohl er römischer Statthalter war. Pilatus war autorisiert, vom römischen Reich eine Entscheidung zu treffen. Ein Wort von ihm und Jesus wäre nicht gekreuzigt worden. Was ist da passiert? Er checkt, Jesus ist unschuldig. Er hört seine Frau. Aber er sagt, okay, nein. Die Verantwortung liegt nicht bei mir. Macht ihr. Entscheidet ihr. Dann bringt ihn halt ans Kreuz. Krass. Er hätte aktiv Einfluss nehmen können. Er hatte die Macht dazu. Aber er wartet ab. Er bleibt passiv und überlässt den anderen die Entscheidung. Sagt, ich habe mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Kennen wir das? Kennen wir so eine Haltung vom Abwarten? Mal schauen, was die anderen machen, dann entscheide ich mich, ob ich das auch mache. Wenn ich der Einzige bin, ja, dann mache ich es lieber nicht. Abwarten, bis sich die Situation, die Umstände ändern und dann machen. Abwarten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Passiv bleiben. Einfach mal warten. Kennst du das? Pilatus macht das so. Pilatus schiebt die Verantwortung ab. Er wäscht die Hände in Unschuld. Auf der anderen Seite sehen wir Jesus. Auch Jesus wäscht. Aber er wäscht nicht Hände, Jesus wäscht Füße. Er wäscht auch nicht Köpfe, er wäscht Füße. Er, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Größte, der Sündlose, geht auf die Knie und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und das sah so aus. Jetzt darfst du kommen, Sandy. Jesus wäscht Füße. Er macht sich zum Knecht, zum Sklaven. Früher haben nur Sklaven die Füße gewaschen, weil die Leute sind, viele sind barfuß gelaufen, die hatten Dreck an den Füßen, Kot an den Füßen. Und wie Jesus das gemacht hat, lesen wir in Johannes 13. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, das ist auch richtig so, denn ich bin es. Und wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Füße waschen. Nicht Köpfe, nicht Hände in Unschuld, Füße waschen. Einander dienen. Und es ist so stark, weil Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, er macht diesen Dienst an ihnen. Und kurz bevor ja der größte Dienst, den er tun würde für uns, für die ganze Menschheit, ihm bevorstand, Füße gewaschen und dann geht er ans Kreuz und wäscht uns ganz rein, wäscht uns die ganze Schuld weg. Er wäscht Füße aus Liebe. Jesus ist aktiv. Er geht seinen Weg. Er weiß, woher er kommt. Er weiß, wer er ist. Und er weiß, wohin er geht. Er nimmt aktiv Einfluss und wäscht ein für alle Mal all unsere Schuld weg. Ein für alle Mal. Er wartet nicht passiv ab. Er lässt sich nicht von den Umständen beirren, wie der Pilatus, der Meinungen hört von Leuten und nach den Meinungen geht, sondern er weiß, was er zu tun hat, warum er es zu tun hat und er tut es. Und ich habe mich gefragt, warum um alles in der Welt? Warum macht der Pilatus das so und Jesus macht es so? Und ich glaube, wir müssen verstehen, in was für einer Wirklichkeit, in was für einer Welt Jesus gelebt hat und in was für einer Wirklichkeit du und ich leben und aus welcher Wirklichkeit wir handeln. Über Jesus wird in Jesaja 53 Folgendes berichtet. Jesus wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Und jetzt kommt das Schlüsselwort. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. In der Bibel sind oft so die kleinen Worte, verraten uns sehr, sehr viel. Wie dieses dennoch oder trotzdem oder deshalb. Jesus wusste das alles. Er wusste, was passieren wird. Er wusste, er wird verlassen, er wird verraten, er wird geschlagen, er wird gepeinigt. Es heißt ja, die Leute haben das Gesicht von ihm abgewendet. Die sind an ihm vorbeigelaufen, so, hoffentlich sieht er mich nicht, hoffentlich sieht er mich nicht. Wie würden wir reagieren? Jesus wusste das alles. Und dann heißt es, dennoch nahm er das alles auf sich und trug unsere Schmerzen. Das ist sowas von aktiv. Jesus war kein Opfer der Umstände in seinem Leben. Er wusste, ich will aus Liebe handeln, bewusst und aktiv mit allem, was ich mache. Und das war deshalb so, weil Jesus wusste, wer er ist. Jesus wusste, ich bin der Sohn Gottes. In dieser Wirklichkeit hat er gelebt. Und ich frage dich, in was für einer Wirklichkeit du lebst. Es gibt zwei Wirklichkeiten, in denen man leben kann. Die will ich euch aufmalen. Es gibt die Wirklichkeit, das soll Planet Earth sein, da wo wir uns drin befinden, mit Ich bin. Jesus wusste, wer er ist. Er wusste, er ist der Sohn Gottes. Und dann gibt es die andere Wirklichkeit, die heißt, ich bin nicht oder ich habe nicht oder ich kann nicht oder ich muss. Diese zwei Wirklichkeiten kämpfen gegeneinander. Und das ist die Wirklichkeit, in der wir uns als Nachfolger von Jesus befinden. Das ist das neue Leben, das Jesus uns geschenkt hat. Diese Wirklichkeit, unser Planet Earth, sieht folgendermaßen aus. Die weiß, ich bin begnadigt. Ich bin gerettet. Mir ist vergeben. Ich bin geheiligt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geheilt. Ich bin geliebt, gerecht gesprochen, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich bin ein Überwinder. Ich habe Überfluss. Ich bin versorgt. Ich bin frei. Ich bin. Das, ihr Lieben, ist die Wirklichkeit, in der wir leben, seit wir uns für Jesus entschieden haben. Dort gehören wir hin. Das ist unser Lebensbereich. Und Jesus war sich genau dessen bewusst. Jesus konnte all diesen Schmerz ertragen, weil er das wusste. Und Pilatus eben nicht. Pilatus hat hier gelebt. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir tief reinschauen in die Bibel, merken wir, der Pilatus hat so gehandelt, weil er Angst hatte. Er hatte Schiss, dass er seinen Job verliert. Er hatte Angst, dass die Pharisäer ihn beim Kaiser verpfeifen und schlecht über ihn reden, dass sie sagen, der Statthalter, der passt uns nicht, der macht seinen Job total falsch. Wir haben ihm da einen Gotteslästerer vorbeigeschickt und er hat nichts gemacht. Er hatte Angst, dass er seinen Job verliert. In dieser Wirklichkeit hat er gelebt. Er wusste nicht, hey, ich bin ein Kind von Gott. Gott ist mein Versorger. Wenn ich diesen Job verliere, schenkt Gott mir einen anderen. Und ich muss für Gerechtigkeit einstehen. Mein Job ist es, meine Autorität ist es. Deswegen hat Gott mich hierher gestellt als römischer Statthalter, dass ich für Gerechtigkeit einstehe, dass ich die Fakten prüfe und entscheide. So hätte er gehandelt, wenn er sich dessen bewusst gewesen wäre, aber er hat es nicht getan. Und ich will einen kleinen Test mit euch machen, dass du herausfinden kannst, in welcher Wirklichkeit du lebst. Ob du schon hier lebst oder vielleicht doch noch nicht ganz. Ob du noch ins alte Leben zurückkehrst oder ob du schon voll durchgestartet bist. Ein kleiner Test. Und zwar stell dir vor, ein Kollege kommt zu dir und erzählt dir, hey, ich habe meine Prüfungen alle hinter mich gebracht und habe überall einen Sechser. Wow, mega cool, oder? Oder jemand anderes sagt dir, hey, mein Chef hat mir 2 Wochen gratis Ferien geschenkt. Mega cool. Wie reagierst du, wenn dir das jemand erzählt? Ganz ehrlich, beobachte dich mal. Reagierst du dann mit, immer der hat's echt immer gut. Die schreibt doch immer einen Sechser, so muss jetzt gar nicht so tun. Ich will auch mal so gut sein, ich kann immer müssen büffeln und der fällt so einfach. Oder was, Ferien hat der bekommen? Hallo, ich bin der Krüppel. Ich habe Ferien verdient, nicht der. Das ist die Wirklichkeit. Aus dem Mangel heraus, was ich nicht bin, was ich nicht habe, was ich nicht kann, was der andere mehr hat als ich. Die neue Wirklichkeit, das neue Leben, das Jesus uns schenkt, ist hier. Wenn ich hier lebe, kann ich mich einfach mitfreuen. Weil ich weiß, alles, was ich brauche, bekomme ich von Gott höchstpersönlich. Er versorgt mich. Und jetzt kann ich mich einfach mitfreuen und mitfeiern und sagen, cool, genieß es. Mach was Schönes. Glückwunsch zu den guten Noten. In was für einer Wirklichkeit lebst du? Diese Wirklichkeit ist die himmlische Wirklichkeit, unsere geistliche Wirklichkeit. Dort gehören wir hin. In das will Jesus uns hineinführen. Das ist die neue Gesinnung, das neue Denken, in das wir hineinwachsen dürfen. Und dorthin müssen wir immer wieder umkehren. Ich ertappe mich so oft, oder wie ich in das zurückrutsche und immer wieder darüber nachdenke, was ich alles nicht habe, nicht kann. Und die anderen haben viel mehr und viel besser und viel schöner und viel reicher. Aber das ist ein Zeichen, dass ich immer noch mein altes Leben lebe. Aber das ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Ich habe das neue Leben. Ich darf mich hier bewegen. Jesus hatte nicht diese Opfermentalität, was er nicht hat, was er nicht kann, obwohl er das größte Opfer der Menschheitsgeschichte auf sich genommen hat. Hey, packen wir das auch an. Packen wir diese neue Wirklichkeit an, diese neue Gesinnung, das neue Denken, das neue Handeln. Da müssen wir hineinkommen. Und dann geht es weiter. Je mehr wir darin leben, passiert Folgendes. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Das meint genau das. Wir sind neu. Das Alte ist vergangen. Damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Also aus diesem Sein, aus diesem Wissen, wer ich bin, führt, dass ich tun kann, wozu Gott mich ruft. Nicht, wo andere mich rufen, sondern wo der Heilige Geist mich ruft. Das ist unsere Wirklichkeit, in der befinden wir uns, in der leben wir, in der denken wir, in der handeln wir. Und aus dem heraus tun wir, wozu Gott uns ruft. Unser Glaube, unser christlicher Glaube ist sowas von aktiv. Der ist nicht passiv. Und das meint nicht, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Deswegen gehört Leistung hier auch in unser altes Leben. Das meint nicht, ja toll, als Christ muss ich in dem Fall auch wieder bückeln und machen und tun und leisten. Nein, musst du nicht. Jesu Joch ist leicht. Aber er spricht zu dir und zu mir. Und er fordert uns auf zu guten Taten. Und er sagt, er hat die schon vorbereitet. Das heißt, wir müssen nicht aus eigener Kraft das irgendwie anbringen und anwürgen, sondern er hat es vorbereitet. Ich darf es hören, annehmen und tun. Wow. Und dann gilt Folgendes. Dann weiß ich, deshalb gehört ihr zur Familie Gottes. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen ablegen. Deshalb hört auf zu lügen. Deshalb seid mutig. Ertragt einander. Liebt einander. Seid ein Vorbild. Sündigt nicht. Seid nicht zornig. Lebt großzügig. Rede nicht schlecht. Sei freundlich. Sei treu. Und so weiter. Und wenn dich das jetzt überrollt, dann bring es nochmal zu Jesus. Aber das meint, ich lebe in dieser Wirklichkeit. Ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine Identität. Und ich höre Gottes Stimme und tue das, was er sagt, weil er es schon vorbereitet hat. Diese guten Taten. Und das meint, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir Verantwortung übernehmen. Gott hat uns so große Autorität gegeben. Pilatus hatte eine riesige Autorität als römischer Statthalter. Du und ich haben auch eine riesige Autorität in dieser Welt. Wir dürfen in Gottes Reich Verantwortung übernehmen. Erstmal für mich, Gott gegenüber und meinem Umfeld, meinen Freunden, meiner Church, meiner Arbeitsstelle. Darf ich diese Verantwortung anpacken, weil ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann mich auch der Gegenwind nicht so schnell aus dem Ruder werfen. Wenn ich mal jemand nicht mag, wenn mal jemand nicht applaudiert für das, was ich tue, wenn mal jemand sein Gesicht vor mir verbirgt und sagt, oh nein, hoffentlich sieht sie mich nicht, oh nein. Kann ich das trotzdem tun, weil ich weiß, Gott hat mich dazu berufen und gerufen. Und ich weiß, wer ich bin und deswegen tue ich das, was Gott sagt, bedingungslos. Und dann geht's noch weiter. Die Geschichte geht noch weiter. Wir lesen in Jesaja 58. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Das heißt, Gott kümmert sich. Gott kümmert sich um meine Bedürfnisse, um meine Nöte, um meine Krankheiten. Wisst ihr, im alten Leben musste ich immer für mich selber kämpfen. Da waren wir als Egos unterwegs. Ich muss für mich schauen, ich muss schauen, dass es für mich stimmt, mich durchboxen, ich. Aber mit dem neuen Leben, wo ich weiß, wer ich bin, wo ich weiß, wie es im Himmel zu und her geht, wo ich weiß, der Himmel lebt in mir durch den Heiligen Geist, und ich tue, wozu er mich ruft, weiß ich auch, Gott kümmert sich um mich. Ich muss nicht mich für meine Rechte und für meinen Ellbogen einsetzen, sondern Gott kümmert sich um mich. Und in der Zeit kann ich Füße waschen. Kann ich Menschen dienen. Kann ich den Himmel für sie auf die Erde bringen. Kann ich rufen, wozu Gott mich ruft. Und ganz ehrlich, ich versag darin immer wieder. Immer wieder. Ich kreise so oft in das Alte zurück, in das alte Denken, in das alte Muster, in das alte Kämpfen und Bückeln. Aber Jesus begegnet mir dann immer wieder. Und Jesus geht so mit mir um und auch mit dir, wie vergleichsweise Japaner mit ihren Teetassen umgehen. Hä? Japaner, wenn deren Tassen kaputt gehen, jetzt bin ich selber verschrocken, dann schmeißen sie nicht weg. Ich würde ja jetzt die Tasse wegschmeißen, oder? Japaner nehmen diese Bruchstücke und kleben sie mit Gold wieder zusammen. Und das sehen sie als Schmuckstück. Das sieht dann so aus wie auf dem Foto. Für Japaner sind das Schmuckstücke, dass in dem Zerbruch jetzt Gold fließt. Und das ist für mich so ein schönes Bild, wie Gott mit mir und mit dir umgeht. Wenn wir in das Alte zurückfallen, wenn wir zerbrechen, dann kommt Jesus und füllt das mit seinem Gold, nämlich mit seinem Blut, und stellt uns wieder her, begegnet uns auf Augenhöhe, kniet vor uns nieder, umarmt uns, schließt uns in seine Arme und sagt, hey, ich stell dich wieder her. Ich bin dafür ans Kreuz gegangen und auferstanden. Ich flicke dich, ich repariere dich, ich heile dich, ich tröste dich. Ich bin da für dich. Wow, so einem Gott folgen wir nach. Und dann gelten wir in Jesu Sammeltruhe als Schmuckstück, als seine Söhne und Töchter. Also du und ich stehen irgendwo in Gottes Tassenregal. Und er schaut dich an und er schaut mich an. Er sieht die kaputten Stellen, die zerbrochenen Stellen, die Schmerzen, dort, wo wir versagt haben, dort, wo wir noch nicht umgekehrt sind. Und er sagt, hey, ich bin da. Nimm mein Blut in Anspruch, nimm meine Liebe in Anspruch und ich heile dich. Ich stell dich wieder her und du bist Schmuck und du bist Gold in meinen Augen. Das spreche ich dir zu. Und für das will ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das. Ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast. Dass er uns vorausgegangen ist. Dass er ans Kreuz gegangen ist und ein für alle Mal alle unsere Schulden getilgt hat. Dass du uns neues Leben schenkst. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben in der Identität als dein Sohn und deine Tochter. Und du hast den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgesendet. Und somit sind wir jetzt schon Himmelsbürger und können sehen, was du im Himmel machst, was du wirkst. Und wir dürfen dich hier vertreten. Und erweck heute am Abend unsere Herzen, dass wir uns dessen bewusst sein können. Öffne unsere Herzensaugen für die himmlische Wahrheit. Schenk uns Erkenntnis, wer wir sind in dir. Dass wir nicht ein Sklave sind oder ein Knecht, sondern Sohn und Tochter des Allerhöchsten. Und dass uns das befähigt, zu tun, wozu du uns rufst. Und zu wissen, dass du dich kümmerst. Dass du uns versorgst, dass du uns reinwäschst. Und uns rufst für die Taten, die du vorbereitet hast. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.